wenn sie Spaß am Fußball haben, dann wissen sie, dass es ein Unterschied ist, ob sie in einer Mannschaft spielen oder als Mannschaft spielen. Und ich meine, genau das muss strukturell gefördert werden und nicht qua Mindset herbei appelliert werden.
Lieber Herr Dr. Sprenger, Sie wissen ja, ich bin ein Riesenfan von Ihnen und ich freue mich, Sie herzlich bei Leader Talks begrüßen zu dürfen.
Gerne.
Für mich war das jetzt eine super Reflexion der letzten Jahre. Ich hatte jetzt meine Top 10 Bücher angeschaut, die mich jetzt weitergebracht haben. Drei davon waren von Ihnen.
Wow.
Ja, und das erste Buch, das jetzt vielleicht weniger mit, auch mit dem Management, aber wenig mit der Führung zu tun hat, war das Thema, die Entscheidung liegt bei dir.
Ja.
Und das ist etwas, was mich persönlich sehr, sehr geprägt hat und die letzten Jahrzehnte geholfen hat, auch aus dieser Opferhaltung reflektiert sofort rauszukommen, wenn man da hineingefallen ist. Und ich fand in diesem Kontext gestern eine Botschaft von dem Chefredakteur der Wirtschaftswoche sehr spannend. Die Deutschen machen es sich in der Rolle des Systemopfers zu bequem. Sie brauchen ein neues Mindset, welches die proaktive Übernahme von Eigenverantwortung feiert. Die lässige Ambitionslosigkeit mit mehr Staatsgeld und Markteingriffen zu kaschieren, führt in die Sackgasse. Das klingt, glaube ich, für Sie sehr, sehr bekannt und sehr vertraut.
Ja, ich arbeite ja seit, weiß gar nicht, wie lange, aber schon seit bestimmt 10 Jahren für die Wirtschaftswoche, wo ich einmal im Monat eine Kolumne schreibe. Und es ist eigentlich auch noch die Zeitschrift, die mir, wenn Sie wollen, richtungspolitisch am nächsten steht. Ja, also das Buch Die Entscheidung liegt bei dir. Also wenn ich auf meinem Sterbebett liege und darüber nachdenke, was hast du Gutes gemacht, dann wäre das wahrscheinlich dieses Buch, weil es hat dermaßen vielen Menschen geholfen, Klarheit in ihr Leben zu bekommen. Also sowohl Ehen zu retten, wie auch Ehen zu beenden, Jobs zu retten und Jobs zu beenden. Also letztlich ist ja diese Botschaft, also das, was du, wenn du etwas machst, sei dir bewusst, dass du es gewählt hast, dass du Alternativen abgewählt hast und dann mach das, was du machst, mit ganzem Herzen. Die Botschaft dieses des Chefredakteurs, die Sie gerade ansprechen. Kein Mensch kann dem widersprechen, dass wir sicherlich ein anderes Mindset brauchen. Nur haben diese Aufrufe, habe ein anderes Mindset, sei unternehmerischer, sei selbstverantwortlicher, nur eine sehr, sehr begrenzte Wirkung. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sowohl gesamtgesellschaftlich wie auch im Unternehmen die Kultur, also das Mindset, der Struktur folgt und nicht die Struktur, dem Mindset. Also das Erste, was sich ändern muss, ist die klare Struktur. Infolgedessen Menschen sich meistens auf intelligente Art und Weise anpassen. Und solange der deutsche Wohlfahrtsstaat dermaßen wuchert, dass eigentlich jedes Problem, Gestaltungsproblem mit irgendeiner Subvention oder einer staatlichen Hilfe zugeschüttet wird, da muss man sich nicht wundern, dass infolgedessen ein entsprechendes Mindset sich gesamtgesellschaftlich entwickelt, das also nicht mehr gibt, sondern nur noch nehmen will. Ja? Und das ausgleichende Prinzip, dass Nehmen und Geben im Gleichgewicht sind, verschiebt sich sehr, sehr massiv in den letzten Jahren massiv in Richtung einer nehmenden Haltung. Die Spitze davon wird sein, wenn es dann mal soweit ist, dass wir mit dem bedingungslosen Grundeinkommen nur noch eine nehmende Kultur haben. Und insofern, noch einmal, solange so viel, wenn Sie so wollen, so viel Institutionen da sind, die gelernte Hilflosigkeit der Mitarbeiter ausbeuten, um ihre Existenzberechtigung zu sichern, solange wird es Menschen geben, die danach greifen, ja? Die versuchen, diese Institutionen eben auszubeuten und zu nutzen. Wenn man diesen Menschen dann anschließend zuruft, ändere dein Mindset, oder wenn du eine helfende Hand suchst, findest du sie immer am Ende deiner Arme, dann ist das für die Rücksichtslosigkeit, kalter Egoismus. Dabei ist es eigentlich nur ein wieder erinnern dessen, was wir alle haben und was wir alle haben könnten, nämlich die Kraft zur Selbstverantwortung.
Aber das ist ja genau der Punkt, den Sie, glaube ich, sehr häufig betonen. An Institutionen, am System zu arbeiten, nicht an Individuen, weil die Individuen per se schon clever genug sind, sie in dem System anzupassen. Genau. Und wenn das Mindset, was gefordert wird oder geformt wird durch Institutionen, etwas verlangt, was konträr zu dem steht, was man predigt, dann bekommt man sozusagen auch das konträre Ergebnis.
Exakt. Das ist genauso. Also man könnte fast von der autoplastischen Kraft von Botschaften sprechen. Das heißt, Institutionen rufen ja in die Gesellschaft hinein oder in die Mitarbeiterschaft hinein, nutze mich, ich bin dafür da, dir zu helfen. Und dann sagen die Menschen natürlich auch sehr gerne, oh ja, prima, das mache ich dann. Und dann vergessen sie ihre Selbstverantwortung, weil sie haben dann ja jemanden, der für sie denkt und handelt. Und genau das ist dann letztlich die Situation, die wir in vielen, vielen Unternehmen beklagen. Immer wieder werde ich gefragt, wie schaffen wir es, dass Menschen eine stärkere unternehmerische Initiative ergreifen? Und noch einmal, die meisten denken sofort an, das Mindset muss sich ändern. Aber wenn wir uns mal Situationen anschauen, also ganz normale Menschen anschauen, die in ihrem Privatleben Häuser bauen, Familien organisieren, Freundeskreise organisieren, manchmal abends noch im Sportverein verantwortliche Aufgaben übernehmen. Wenn man dann aber sieht, dass dieselben Menschen, wenn sie durch die Pforten des Unternehmens gehen, sich in einer Weise infantilisieren, dass es manchmal himmelschreiend ist, dann fragt man sich, haben die alle den Schuss nicht gehört? Das heißt, sind die alle irgendwie krank oder also personenzentrisch, freudianisch gesprochen? Oder kann es sein, dass eine Fülle an Institutionen ihnen entgegenkommuniziert, entweder explizit oder implizit, leg dich hin, hör auf zu denken, gib dein Erwachsensein erstmal beim Pförtner ab. Und ich rate dringend, erstmal auf die Strukturen zu schauen, die diese Einladungen implizit oder explizit aussprechen, um zu gucken, was passiert denn dann, anstatt den Leuten rumzuschrauben. Das haben Sie richtig angedeutet.
Was für mich super spannend war, das Buch von Nassim Taleb, Die Antifragilität. Hm. Und er hat als Beispiel für eine sehr, sehr antifragile Struktur das politische System in der Schweiz genannt. Was dazu führt, dass Schweiz so antifragil ist und so erfolgreich agiert.
Ja, es gibt da mehrere Dinge, die sehr historisch natürlich auch bedingt sind. Aber im Grunde geht es um das, was ich auch glaube, dass zukünftig immer wichtiger werden wird. Nämlich, dass wir in der Schweiz eine Situation haben, wo zum Teil in sehr kleinen ländlichen Gegenden Dinge ausprobiert werden. Und manche funktionieren und manche funktionieren nicht. Also der berühmte in der Schweiz, der Kantönli-Geist, ja, der sehr häufig geschmähte. Wenn aber etwas daneben geht, dann kann das dort schnell repariert werden. Wenn Sie aber so wie häufig in Deutschland beispielsweise etwas sehr zentralistisch definiert wird und das geht dann daneben, ist das gleich ein Flächenbrand. Und insofern glaube ich, dass diese Versuch- und Irrtumssituation gerade auch mit Blick auf die zukünftigen Herausforderungen, auch wirtschaftlichen Herausforderungen, eine wesentliche Rolle spielen werden. Wir reden alle von Globalisierung. Ich glaube aber, das pendelt schlecht immer zu beiden Seiten aus. Das heißt, je stärker wir uns globalisieren, desto stärker lokalisieren wir uns auch. Und deshalb glaube ich, dass natürlich nicht in allen Bereichen identisch, aber beispielsweise sehr stark im Handel müssen wir davon ausgehen, dass wir uns sehr lokal orientieren müssen, wenn wir die Menschen erreichen wollen und dort einfach auch Dinge ausprobieren. Und wenn sie sich dann skalieren lassen, prima. Aber so rum ist es besser als andersrum, dass man gewissermaßen von oben nach unten zentralistisch versucht, etwas vorzugeben. Und wenn dann das daneben ist, es ist meistens direkt ein Desaster. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Zentralisten besser wissen, wie die Welt funktioniert, als die Menschen, die vor Ort sind.
Aber das ist ja das Problem des Sozialismus und des Kommunismus, dass jemand von oben versucht, die Planung für die Gesamtheit zu übernehmen. Unter komplexen Rahmenbedingungen ist das ja nicht möglich. Und deswegen scheitern alle diese Systeme.
Ja, wir leben ja natürlich auch faktisch in einem Semisozialismus, ja. Und wenn nach 89 war es ja so, dass viele ehemalige DDR-Bürger, wenn die in deutsche Unternehmen, also Westunternehmen kamen, die fühlten sich direkt schlagartig wie zu Hause. Weil das war ja auch sozusagen eine Art Planwirtschaft, die da stattfand, ne?
Okay. Ich habe zurzeit das Gefühl, dass wir von einer sozialen Marktwirtschaft zu einem Versuch, marktwirtschaftlichen Sozialismus zu gelangen, kommen. Und das ist, da ich selbst aus Usbekistan damals geflohen bin, um nicht so etwas zu erleben, manchmal flackert bei mir so richtig mit negativen Vorzeichen, was uns allen erwarten kann. Eins ist klar, das ist keine Wohlstandsmehrung, sondern ein Wohlstandsverlust auf lange Sicht.
Ja, aber das Problem haben wir in der Schweiz auch. Das heißt, die implizite Verdeutschung der Schweiz findet auch dort statt. Also insbesondere die Sozialbudgets explodieren überall. Es findet sich nach wie vor noch höher, nicht nur residuale Reste von Selbstverantwortung hier beispielsweise in der Schweiz, aber der ist massiv bedroht. Das muss man eben ganz klar sehen.
Aber ich glaube, das ist für die Persönlichkeit eines Menschen, vielleicht auch die Zufriedenheit mit dem Leben, die Eigenverantwortung gibt die Freiheit, unabhängig von einem Staat oder einem Dritten zu sein. Deswegen ist es so wichtig, dass man auch den Kindern beibringt, die Eigenverantwortung für sich zu tragen und das einfach in denen einkonditioniert vielleicht.
Ja, also mir ist das extrem wichtig. Nur muss man natürlich sehen, dass das ganze Thema extrem gespickt ist mit Paradoxien. Wenn ich mein Kind zum Freiheitswesen erziehen will, was ich tue, dann stehe ich in dem Dilemma, dass Erziehung immer Freiheitsentzug zur Voraussetzung hat. Und damit hänge ich schon automatisch in einer schwierigen Situation, dass ich mit den Mitteln häufig die Ziele dementiere. Und ich muss das sozusagen dann situativ entscheiden, was in der Situation dominant ist. Nur, das muss man sehr deutlich sagen, you can't win. Ja? Du wirst immer von der einen oder von der anderen Seite verhauen. Das ist eben so. Und genauso ist das auch gesamtgesellschaftlich. Also radikale Freiheit gibt's ja nicht, sondern Freiheit ist immer die Wahl der Abhängigkeit. Und das ist aber die Freiheit, die wir haben. Wie und von wem machen wir uns abhängig? Und diese Freiheiten sind eingeschränkt und werden immer mehr eingeschränkt. Das ist einfach so. Letztlich glaube ich, dass wir große Chancen haben, bei Kindern noch ein Thema wie Selbstverantwortung zu fördern. Aber wie machen wir das? Das machen wir im Wesentlichen durch drei Aspekte, indem wir erstens Wahlmöglichkeiten erhöhen, also Wahlmöglichkeiten, das Kind entscheiden lassen, im Rahmen natürlich des Reifegrades. Also nicht sozusagen von uns aus entscheiden, sondern das Kind wählen lassen im Rahmen dessen, was ein Kind altersbezogen wählen kann. Der zweite Aspekt ist ganz sicherlich logisch natürliche Konsequenzen zu erleben, also dem Kind die Chance zu geben, was es macht, hat diese Konsequenzen und wenn es die Alternative macht, hat das auch Konsequenzen. Und dieses Konsequenzendenken erscheint mir auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt zu sein. Allerdings ist das natürlich aufwendiger. Es ist anstrengender. Ja, und manchmal entscheidet oder wählt das Kind ja auch Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen. Und das zu stehen ist manchmal erheiternd oder manchmal auch stirnrunzelnd.
Ja, Sie hatten zum Thema Führen mal gesagt, Führen in Freiräumen. Aber die Räume haben auch ihre Wände. Und das Gleiche kann man eigentlich über die Erziehung sagen. Erziehen in Freiräumen, aber immer darauf achten, dass die Grenzen da sind und dass die Kinder diese Grenzen zwar immer austesten, aber man dranbleibt und beide Elternteile konsequent sind und nicht sich ausspielen lassen.
Das ist völlig klar. Aber ich meine, das ist ja fast eine Grundregel. Ja, lasst euch nicht ausspielen. Das eigentliche Problem in systemisch gesehen ist ein anderes. Natürlich, Räume haben Grenzen. Ja, Freiräume sind Räume, Räume haben Grenzen. Das Problem ist, dass wir als Eltern, ja dadurch, dass wir als Beobachter in eine Situation hineintreten, das System schon massiv verändern. Ja? Und es gibt ja, das brauchen wir beim Thema Führung, wissen wir das ja, wir brauchen keine sozusagen raumfüllende Führungskräfte, sondern wir brauchen raumöffnende Führungskräfte. Und das gilt in der Erziehung ganz genauso. Das heißt, wenn der Vater oder die Mutter in den Raum reingeht und sämtliche Energien auf sich zieht, dann muss man sich nicht wundern, dass das Kind sich entsprechend anpasst. Das heißt, wie kann man es schaffen, dass man seinen Erziehungsauftrag ernst nimmt, beispielsweise, aber doch so zurückhaltend ist, dass in die bestehenden Freiräume das Kind selbstverantwortlich eintritt. Das ist ein dauerndes Balancieren. Und in dem Zusammenhang bis hin zum Thema der Work-Life-Balance, Balance ist eine Illusion, aber Balancieren ist eine Notwendigkeit.
Ja, das ist, ich habe das auch inzwischen selbst erfahren dürfen vielleicht über die letzten Jahre, dass Schwarz und Weiß kein gutes Bild von der Welt ist, ja, sondern es sind sehr, sehr viele graue Töne, und das habe ich auch von Ihnen gelernt, dass sowohl als auch ist die richtige, das richtige Balancieren, ja, die Heuristik fürs Leben.
Genau, wir sind Grauzonenkünstler. Na, wir sind Grauzonenkünstler. Das mache ich mir immer wieder klar. Und das hat dann auch einen Stimulus in Richtung Humor, dass ich auch über mich lachen kann dabei. Ne? Das ist, scheint mir sehr wichtig zu sein.
Vielleicht zu Thema Führung. Ich meine, Sie beobachten die Führungsetage seit 30 Jahren, 40 Jahren und können wirklich vielleicht auch die Tendenzen einschätzen. Aktuell habe ich das Gefühl, wenn man die richtigen Werte, Purpose und New Work proklamiert, dann hat man gewonnen. So sagen auf jeden Fall die Social Media und alle Artikel, die darüber geschrieben werden. Und wenn jemand was dagegen sagt, bekommt man so eine ziemlich starke Lawine an Entrüstung fast schon.
Ja. Ja. Man muss da aufpassen, dass man da nicht lamoyant wird, weil ich tue mich wahnsinnig schwer mit diesem, dass sozusagen dass die Aufklärung gewissermaßen zurückgedrängt wird. Ja, dass viele Bereiche eigentlich schon mal aufgeklärter waren. Das eine ist beispielsweise zum Thema Purpose, aber man könnte eigentlich was Grundsätzliches dazu sagen. Es ist fast bei all diesen Themen das naive Ausblenden von Ambivalenzen, dass man so tut, als sei das eindeutig, was die ganze Sache so schwierig macht. Und wenn man dann auf die Ambivalenzen hinweist, dann kommt so eine Basta-Nummer, ja? Also im Sinne von halt die Klappe und so weiter. Bei dem Thema Purpose beispielsweise, wenn man bereit ist anzuerkennen, dass das auf der Schauseite in Richtung Personalmärkte eine Bedeutung haben könnte, schau mal her, wir retten die Welt mit dem, was wir tun und so weiter, dann ist das als Marketing Instrument vielleicht zu rechtfertigen. Vielleicht ist das Geschmackssache, aber vielleicht zu rechtfertigen. Das Problem beginnt dann, wenn man es ernst nimmt. Weil dann landen Sie mit mechanischer Konsequenz im Zynismus. Weil wenn Sie das ernst nehmen, diese ganzen Aussagen, die diesbezüglich gemacht werden, die bringt man ja dadurch in Schwierigkeiten, dass man sie kritisiert, sondern dass man sie ernst nimmt. Und wenn man sie nämlich ernst nimmt, dann kommt man in die Ambivalenzen, in die Widersprüche hinein. Ja, Sie können mir Purpose-Formulierung bringen ohne Ende. Ich weise Ihnen nach, dass das Gegenteil für das Überleben des Unternehmens genauso wichtig ist. Ja, da kommen Sie gar nicht raus.
Aber das ist ja, glaube ich, Ihre Botschaft, dass die Haupt- oder die wichtigste Aufgabe der Führung fürs Überleben des Unternehmens zu sorgen. Genau. Und so etwas hört man nicht häufig, ja. Vor allem nicht in heutigen Zeiten, ja.
Absolut, ja, ja. Wobei, ich sehe die Probleme, sehe ich auch. Ich sehe zum Beispiel, dass die Generation, um die jetzt ein großer Kampf stattfindet, wie kriegen wir gute, junge Leute, dass viele dieser Menschen von ihrer inneren Einstellung her anders sind als noch so mal ältere Generationen. Das gebe ich wohl gerne zu. Man muss also versuchen, an diese Leute ranzukommen. Nur unrealistische Rekrutierung, also den Leuten was sozusagen vom Pferd zu erzählen, was sich nicht durchhalten lässt, das wird ein Rohrkrepierer. Also es funktioniert nicht. Sondern ich rate immer dringend für sehr realistische Rekrutierung. Also auch auf Widersprüche, auf Paradoxien hinzuweisen, das zahlt sich langfristig immer aus. Immer aus. Das heißt, es ist ganz problematisch, da irgendwelche Potemkinschen Dörfer aufzubauen. Auf Widersprüche hinzuweisen, scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein. Trotzdem sehe ich auch das Dilemma, wenn ich auch zum Beispiel Thema Agilität, New Work, was immer das heißen mag. die Ideen sind ja uralt. Ja, das hatten wir ja in den 60er, 70er Jahren schon als teilautonome Arbeitsgruppen. Das ist ja nichts Neues. Nur auch da kommen sie ja an Grenzen, an Widersprüche. Was ist mit Eigentumsrechten? Ja, beispielsweise. Agilität ist eine tolle, Selbstorganisation ist eine tolle Sache. Niemand sagt was dagegen. Was bei gutem Wetter funktioniert das? Was ist bei Regen? Ja, was ist, wenn das Geld, das mein Geld, das auf den Tisch legt, selbst agil sozusagen verbraten wird, ne, und so weiter. Es hat also doch Grenzen, das muss man doch ganz klar sehen. Und auf diese Grenzen hinzuweisen, scheint mir wichtig zu sein, auch als Investition in die seelische Gesundheit der Menschen.
Okay. Super spannend. Für uns war auch diese Frage der Institution und der Werte eine Herausforderung. Zum Beispiel, wenn Sie in eine Beratung, und so sind die meisten Beratungen organisiert, dass jeder Partner so eine gewisse Umsatz Zielgröße hat und dann wie ein Profit Center agiert. Wenn man so etwas hat, dann weiß man, dass das gesamte Agieren des Partners unter anderem auch auf den Umsatz ausgerichtet ist und des Teams auch, um einfach das Einkommen zu sichern. Deswegen für uns war es wichtig zu sagen, wenn wir tatsächlich mehrwertorientiert aus der Perspektive des Kunden unser Handeln ausrichten wollen, dann können wir nicht die gleiche Entlohnungssystematik und Steuerungssystematik im Unternehmen haben, weil Institutionen das Verhalten bestimmen. Deswegen haben wir das in unserer Beratung nicht. Und das hilft uns auch, diese Weiterempfehlungsrate aktuell das dritte Mal in Folge von 98% zu erreichen. Weil im Zweifelsfall entscheidet man sich für den Mehrwert und nicht für den eigenen Umsatz. Aber das ist sehr, sehr schwierig zu ändern.
In dem Falle, wie Sie es machen, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das Bezahlungssystem, ich erlebe das sehr häufig, gerade im aktuellen Projekt, in dem ich bin, wo im Grunde drei Unternehmen und damit auch Unternehmenskulturen, vorsichtig, aber auch eben drei Bezahlungssysteme zusammengewürfelt werden müssen. Und das Bezahlungssystem ist gewissermaßen das Rückgrat eines Unternehmens. Ja, das macht sehr stark Aussage, was prioritär ist, was vorgezogen wird oder hintangestellt wird. Und sehr klare Umsatz- und Zielvorgaben sind, das muss man sagen, und sehr eindeutig sein, sind kundenfeindlich, sind strukturelle Kundenfeindlichkeit. Hat zur Konsequenz, wie Sie es richtig sagen, dass ich im Zweifel die Reaktionen meines Handels in meiner Brieftasche prioritisiere, gleichzeitig aber behaupte, sozusagen kundenbezogen zu sein. In dieser Spannung, da leben Sie nicht lange. Das macht Sie irgendwann fertig. Ja, und aus dem Grunde rate ich Ihnen dringend, natürlich, wie Sie es ja auch machen, dort umzudenken, insbesondere dann, wenn man das Unternehmen im Kern, so wie ich es seit vielen Jahren tue, als Kooperationsarena definiert und nicht als Koordinationsarena. Und eine Kooperationsarena ist um die Zentralidee der Zusammenarbeit herum gebaut. Und das ist wenn Sie Spaß am Fußball haben, dann wissen Sie, dass es ein Unterschied ist, ob Sie in einer Mannschaft spielen oder als Mannschaft spielen. Und ich meine, genau das muss strukturell gefördert werden und nicht qua Mindset herbei appelliert werden.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, dass vor allem im Kontext von dieser Homeoffice-Diskussion, weil aus unserer Erfahrung ist die Zusammenarbeit mit dem Kunden durch physische Begegnungen eine andere Qualität hat als reine virtuelle Zusammenarbeit. Auch mit Ihnen, wenn wir jetzt in einem Raum sitzen würden und nicht virtuell, würde das eine andere Dynamik entfalten. Ja. Und das macht viel mehr Spaß, auch diese kreative Reibung, die entsteht in einer physischen Begegnung deutlich schneller und deutlich vielfältiger. Und ich weiß nicht, ob Sie das beobachtet haben mit Elon Musk. Er hat jetzt ja seine Mitarbeiter ins Büro befördert, ja, oder so, angewiesen zu kommen, mit mindestens 40 Stunden die Woche sozusagen im Büro zu führen. Vielleicht sind das 2-3 Tage bei denen, bei Tesla kann sein. Aber nichtsdestotrotz, da gab es auch einen riesen Aufschrei. Über die Art und Weise, wie er das gemacht hat, lässt sich auf jeden Fall streiten. Aber die Akzeptanz, dass jemand so etwas angreift, war schon sehr, sehr gering.
Ja, aber ich meine, das hat ja auch seine Vorgänge. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, aber 10, 12 Jahre ist es her, dass Marissa Mayer damals bei Yahoo Homeoffice vom Sockel gestoßen hat. Ja, da gab es auch ein paar Aspekte im Hintergrund, so halblegale Sachen. Aber letztlich hat sie gesagt, no tolerance, ja, ihr kommt alle ins Büro. Was mit Herrn Musk persönlich interessiert mich also weniger. Interessant ist natürlich, dass er hat einen Punkt. Und ich glaube, dass wir auf physische Begegnungen immer angewiesen sein werden. Wir sind auf Orte angewiesen. Wir sind auf physische Begegnungen angewiesen. Ein Unternehmen braucht eine gleichsam fassbare Form, die auch dargestellt werden muss. Und ich spreche jetzt gar nicht so sehr über das Thema Kreativität. Natürlich, wenn Sie sich angucken, wie Google, wie Apple ihre Architekturen inszenieren. Die inszenieren sich ja so, dass man sich permanent begegnen muss. Ja, sondern, ja. Ne, das ist ja schon faszinierend. Ne? Also Unternehmen, die eigentlich hochgradig virtuell sich inszenieren könnten, tun sie aber nicht. Warum tun sie es nicht? Naja, weil ich glaube, dass die Idee der Zusammenarbeit, so sie denn vom Kunden her gefordert wird, also vom Markt her gefordert wird und auch vielleicht mit einem Premium versehen wird, dass man das unbedingt also physisch machen müssen. Wenn ich mir also anschaue, was Homeoffice jetzt gerade bedeutet, dann glaube ich, kommen wir mit Blick auf die Personalmärkte durchaus auch mal um sachlich begründetes Homeoffice gar nicht herum. Ja, also das müssen wir schon machen. Nur, wem Homeoffice leicht fällt, der hat auch vorher schon nicht zusammengearbeitet.
Okay, klare Botschaft. Und ich glaube, auch hier können wir diese grauen Töne aufgreifen. Das ist sowohl als auch. Ich glaube, es gibt nicht nur reine Form von Homeoffice oder reine Form nur von physischer Präsenz. Aber die Kombination, die intelligente Kombination ist etwas, was uns weiterbringt.
Und das können wir auch sachlich begründen. Ja, das müssen wir nicht ideologisch begründen. Und wenn dann beispielsweise in großen Unternehmen, was dann ein Problem ist, dann sofort der Betriebsrat eine generelle Lösung haben will, dann ist das im Grunde industrielles Denken. Ja, das ist eigentlich, müsste mittlerweile lange vorbei sein.
Aber diese Ideologisierung und Moralisierung, das ist, glaube ich, das, was zurzeit nicht unbedingt zur Kooperation beiträgt, sondern eher zum Auseinanderdriften.
Genau. Also die Idee von wir, Kooperationsarena, wird zumindest segmentiert über verschiedene Klein- und Kleinstidentitäten. Ja, es gibt ja jede Menge Alt-Identität-Besitzer und Neu-Identität-Besitzer heutzutage. Man kennt sich da ja kaum noch aus. Ich bin gerne bereit, das Thema Unterschiede, Diversity, sachlich begründet anzugucken. Wenn Sie bereit sind, Diversity auch auf Diversity anzuwenden. Also beispielsweise die Möglichkeit des Opting-out zu sagen und zu sagen, ich finde Diversity klasse, wenn Sie auch anerkennen, dass Sie mal Diversity eben nicht klasse finden. Was das wäre konkret genommen, ernst genommene Diversity.
Und vor allem ist die Frage, was unter Diversity verstanden wird. Genau. Ich habe mich jetzt mit dem Thema fluide und kristalline Intelligenz beschäftigt. Und es ist eindeutig, dass eine Mischung aus jüngeren Leuten und sagen wir deutlich erfahrenen Leuten auf jeden Fall einen positiven Impact auf die Entscheidungsfindung hat.
Vorsichtig. Also ich glaube, da haben wir schon mal drüber diskutiert, Herr Michaelhoff. Entscheidungen als Entscheidungen gibt es nicht in richtig oder falsch. Ja, weil wir haben kein Paralleluniversum, wo Sie mal eine Alternativentscheidung durchlaufen lassen können. Ne? Das wird ja immer auch wieder erzählt, dass Mann und Frau besser entscheiden. Dann sage ich, du hast doch gar keine Ahnung, was Entscheidung heißt. Eine Entscheidung triffst du und dann guckst du, was passiert. Und dann entscheidest du auf dieser Basis neu. Aber du kannst nicht sozusagen historisch zurückspringen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Möglichkeit nach Unterschiede in der Tat die Komplexität der Welt besser abbilden. Ja, da glaube ich, da kann man kaum gegen die Stimme erheben. Man muss nur aufpassen, dass man Anthropologisches nicht einfach schnell mal so zur Seite räumt. Man kann es diesbezüglich nämlich auch übertreiben. Wir wissen beispielsweise, dass bei großer Unterschiedlichkeit, egal ob Mann, Frau, Alt oder Jung oder Kulturen, die Konflikte sich nicht mehr so sehr auf der Sachebene wegen, sondern auf die Beziehungsebene verlagern. Man findet sich einfach doof. Ja, man kommt irgendwie schlecht miteinander klar. Man braucht erstmal eine riesen Zeit, um überhaupt mal die Beziehungsebene aufzubauen, bis das sozusagen kulturell Selbstverständliche durch viele Gespräche dann ersetzt worden ist durch Toleranz, Akzeptanz und so weiter und so weiter. Das ist ein wichtiger Punkt. Andere Aspekte. Traditionell, Jahrmillionen Jahre alt, wurde immer Wissen von alt nach jung vermittelt. Immer. Wenn das jetzt, ich kann es mal selbst sehen, also ohne meinen Sohn wäre ich technisch vollständig aufgeschmissen. Wenn das jetzt sehr häufig andersrum ist, dann ist das herausfordernd. Und das muss man moderieren. Das geht nicht von alleine. Und das wird ja zukünftig eben mehr und mehr sein, dass also Wissen von jung nach alt vermittelt wird. Einfach nur sozusagen, oder das zu dekretieren, ist entweder reiner Doktrinismus. Ne? Und das ist, da halte ich das Gespräch darüber und ein Gespräch über die damit verbundenen Schwierigkeiten für wichtig. Sonst kommen wir gewissermaßen in so einen, in so einen moralischen Intuitionismus oder auch in quasi religiöse Gewissheiten. Und da möchte ich eigentlich nicht mehr hin.
Okay, nachvollziehbar. Aber auch hier die Balance ist wichtig. Das ist diese Botschaft zwischen Älteren und Jüngeren, das sieht man auch im Militärbereich, wie die erfolgreichere Entscheidungsstabs zusammengestellt werden. Und da gibt es immer Risikoaverse mit risikoaffinen, kreativen, mit erfahrenen. Das ist das, wo Diversity auf jeden Fall wirklich Sinn macht. Und das ist, glaube ich, nicht die Sache per se, sondern Ziel. Günstig, führend, ja.
Ja, klar.
Okay. Super spannend. Dann vielleicht noch ein Thema, was mich auch gestern bewegt hat. Noch einmal, ich habe Ihr Buch Motivation, Mythos Motivation angehört. Ich glaube, das ist das fast das meistverkaufte Wirtschaftsbuch seit dem
Nachkriegszeit. Das ist ja aber auch das am wenigsten umgesetzte.
Genau, das, was ich gehört habe, auch, dass Sie sagen, man spricht darüber, aber nimmt das nicht mehr an, obwohl man das auch akzeptiert irgendwie. Ja. Was ist der Grund dafür, Herr Dr. Sprenger?
Ah, das ist ganz, ganz schwierig. Also, ich sag mal, Gänse votieren nicht für Osterfeste. Das ist eigentlich die beste Erklärung. Wenn ich in diesem Buch deutlich mache, dass im Grunde jede Form der Fremdsteuerung, der Motivierung langfristig die Selbststeuerung zerstört, dann wird das häufig in Kauf genommen vor dem Hintergrund des Schmerzensgeldes, das da abzugreifen ist. Und es ist furchtbar schwer, jemandem etwas verständlich zu machen, wenn sein Gehalt davon abhängt, es nicht verstehen zu wollen. Und solche Systeme, Bonussysteme, Incentive-Systeme und so weiter, sogenannte leistungsvariable Einkommensanteile, in Wirklichkeit sind das ja erfolgsvariable Einkommensanteile, da ist ein riesen Glücksaspekt dabei, ja, der immer rausgerechnet wird. Die greifen oder beziehungsweise die verführen natürlich dazu, eine immense Ausbeutungsintelligenz zu entwickeln. Ja, und das lassen sich die Leute meistens nicht nehmen. Und solange in Großunternehmen, in den Köpfen der Aktionäre, der Mythos existiert, dass incentivierte Manager besser entscheiden, schneller rennen, kreativer sind, solange werden die Aktionäre glauben, dass eine entsprechende Verbonifizierung vom Managementverhalten ihren Interessen dient. Das ist ein Riesenmythos, den aus der Welt zu schaffen, wird meine lebensbiografische Spanne über.
Aber Herr Dr. Sprenger, Ihre Botschaft ist ja, wenn ich das richtig auffasse, dass der Mensch per se eine Funktionslust und Bewegungslust hat und einfach Freude.
Und Aktivität. Und Neugieraktivität. Also Funktionslust ist also planen, machen, Ergebnis sehen, Wert anschauen. Das ist anthropologisch gesichert. Genauso ist es diese Neugieraktivität. Also wenn, das kann, glaube ich, jeder, der uns jetzt sieht oder zuhört, sofort sehen, wenn unsere Lernkurve sinkt, sacken wir langsam in die Demotivation ab. Ja, das heißt, wir sind eigentlich Menschen, die Spannungssucher sind. Wir wollen, es darf nicht zu viel werden, ja, dann erzeugt das Angst. Zu wenig ist Langeweile, eine gute Situation. Das sind die beiden wesentlichen Aspekte. Über die können wir gar nicht diskutieren.
Genau, aber wenn man das unterstellt, anthropologisch, und das ist, kann man ja wirklich sehen, sowohl in Unternehmen, wo es sehr, sehr gut funktioniert, als bei eigenen Kindern, dass die Kinder gerne spielen und auch neugierig sind, ist ihre Botschaft, ist die Hauptaufgabe der Führungskraft, die Leute nicht zu demotivieren und nicht zu motivieren. Und das ist, glaube ich, ein Umdenken auch von der Herangehensweise, wie man mit den Menschen umgeht.
Ja, das ist eigentlich so der zentrale Punkt. Also es gibt da mehrere Aspekte. Zunächst einmal wird das Thema Motivation dramatisch überschätzt. Ich würde heute so aus dem Handgelenk würde ich einfach sagen, vergiss mal die Motivation, weil in dem Thema der Leistungserbringung ist die Leistungsbereitschaft eigentlich der geringst wichtige. Da wichtiger ist die Leistungsfähigkeit und die Leistungsmöglichkeit. Und die Leistungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen, Stichwort Freiräume, das ist in allererster Linie Aufgabe von Führung. Leistungsfähigkeit ist dialogisches Ergebnis, sagen wir, von zwei Menschen, da müssen Räume dafür da sein, aber der andere muss auch lernen wollen beispielsweise. Und die Leistungsbereitschaft, also die Motivation im engeren, starken Sinne, ist keine Voraussetzung, sondern Folge von Erfolgserlebnissen. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und deshalb muss also Führung es schaffen, Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, in denen diese Erfolgserlebnisse möglich sind. Und das sind in allererster Linie beispielsweise Fragen der Personalauswahl, Fragen des Personaleinsatzes und nicht an den Leuten rumzuschrauben. Mhm. Und wenn es mir also gelingt, ein Setting aufzubauen, das Erfolgserlebnisse ermöglicht, dabei auch den Spiegel zu drehen und mich selbst zu fragen, bin ich denn nicht vielleicht als Führungskraft der Hauptdemotivator meiner Leute, was rein statistisch so ist, im Einzelfall natürlich nicht, dann glaube ich, ist das ein realistischer Umgang mit dem Thema.
Das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt bezogen auf diese Auseinandersetzung Institution versus Mensch. Ja. Weil Institution versucht, die Menschen nicht durch Regeln zu motivieren, sondern durch die Ansagen der Führung. Und jetzt ist für mich total überraschend gewesen, das aus der Perspektive der Neurotransmitter anzuschauen, weil es gibt ja diese hedonistische Adoption, wo man Dopamin
ausschüttet.
Weil ausschüttet und irgendwann gewöhnt man sich. Dann man kommt in so eine neue Homöostase, was permanentes Motivieren. Ja, genau. Mit dem Telefon ist genau das Gleiche. Und diese TikToks, ja, die permanent Dopamin ausstoßen, führt ja auch dazu, dass die Leute, wenn sie mit Anreizsystemen arbeiten, eigentlich in eine Sackgasse landen, weil das so eine Tretmühle ist, wo man immer mehr braucht, um gleiches Level zu halten. Und das ist auch ein Riesenthema.
Ja, ja, das ist also im Grunde ist eine Investition in die Drogenszene. Ne? Das ist klar. Ja, hängen die Mitarbeiter. Sucht. Ja, ja, am Motivationstropf. Und es ist ja schon faszinierend, dass die Spätfolge davon ist eine innere Haltung, wo die Leute ihr Geld verlangen dafür, dass sie morgens um 8 Uhr einen Job auftreten oder ankommen, aber es dann für bonusrelevant halten, wenn sie sich auch noch bewegen. Ja, und das wird ja dann irgendwann völlig daneben. Ich habe mal ein großes Problem auch mit meinen Kindern, ne? Dass ich dann die sehen, die werden von ihren Eltern oder von anderen Eltern oder die Freunde werden von anderen Eltern permanent belohnt und ich mache das nicht. Und ich versuche es auch den Kindern zu erklären. Mittlerweile ist es auch klar. Trotzdem ist es manchmal sehr schwierig, sich aus diesem Mainstream rauszuhalten. Grundsätzlich aber ist meine Aufgabe, eben nicht in weitere Drogen zu investieren, sondern in den Kontext der Selbstverantwortung zu diskutieren. Weil das versuche ich halt auch meinen Kindern immer wieder klarzumachen. Beispielsweise viele Menschen machen gerade auch im höheren Alter nur noch nicht mehr das, was sie wirklich wollen, was sie als sinnvoll erleben, sondern sie machen es weiter, weil es belohnt wird. Und dann ist die Frage, sag mal, hast du noch ein zweites Leben im Rucksack?
Okay, einverstanden, weil vor allem in der zweiten Lebenshälfte wird die Zeit ganz anders bewertet. Ja.
Völlig klar.
Das ist
to whom do you tell?
Herr Dr. Spenge, noch vielleicht eine Frage zum Thema Institutionen, Individuen. Man sagt ja, man arbeitet nicht an Individuen, sondern an Institutionen,
am System. Das sagt man nicht. Das wäre wünschenswert.
Aber jetzt, wenn ich das aufgreife, manchmal ist es ja so, dass man die Menschen nicht ändern kann und nicht sollte. Aber wenn ein Mensch nicht zu der Position passt, da hilft ja das Systemwerkeln nicht. Ja, das, wenn, es wird ja häufig Fußballmannschaft aufgeführt, da muss man jetzt an Taktik und System arbeiten. Nur ich kann jetzt nicht mit 8 Verteidigern sehr viele Tore schießen. Dann bekomme ich vielleicht weniger, aber ich gewinne nicht unbedingt die Spiele. Das heißt, es muss auch hier, sowohl als auch, die Leute müssen einfach zu der Position passen. Ja.
Also das ist das Stichwort. Ich benutze kein Verteidiger, der 92% seiner Zweikämpfe gewinnt. Der muss Viererkette spielen. Ja, so.
Mannschaft.
Ja, der muss eine Viererkette spielen. Und das bedeutet, dass ich die individuelle Spitzenleistung gar nicht brauche, sondern wenn ich das Unternehmen als Kooperationsarena modelliere, dann muss ich gewissermaßen Leute zusammenstellen, die sich wechselseitig ergänzen, weil man eben als Mannschaft spielt. Man kann es das wieder ins Extrem kippen, dann ist es sozusagen so ein homogener Matsch da und auf dieser Seite und auf der anderen Seite jede Menge Spitzenstars, die gewissermaßen alle anderen zur Seite drängen. Dort eine vernünftige Mischung zu finden, das ist eigentlich der zentrale Aspekt. Nur wenn ich die Wahl habe, wo beginne ich damit? Dann kann ich in meiner Praxis sehen, bevor ich überhaupt anfange, an das Individuum zu denken, schaue ich mir erstmal die Strukturen, die Institutionen an und schaue, ob sie das, was angestrebt wird, ermutigen oder ob sie das entmutigen. Und dann, meistens ist es häufig so, dass die Institution, das System unangetastet bleibt. Aber die Menschen sollen sich ändern. Sie sollen also eine höhere Leistung bringen, unter Rahmenbedingungen, die unverändert bleiben. Das ist der Weg in den Zynismus.
Und dabei müssen die Führungskräfte authentisch bleiben, oder, Herr Dr. Sprenger?
Da legen Sie mir ja jetzt eine Bananenschale hin. Ja, ich nehme nicht an, dass Sie erwarten, dass ich darauf explizit eingehe. Nur ich möchte nur mal wenigstens einen Hinweis geben. Also die Idee der Authentizität ist genau so lange attraktiv, bis dass Sie auf einen Menschen stoßen, der tatsächlich authentisch ist. Und das möchten Sie nicht erleben.
Ich weiß. Ich kenne Ihre Sicht und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil wir am Ende des Tages alle Rollen spielen, ja,
absolut,
auf der Bühne der Welt und in jeweiligen Systemen auch unterschiedliche Rollen wahrnehmen. Ja.
Und man und auch Freude daran
haben können. Sollte
unterschiedliche das. Haben können, ne? Also ich spiele gegenüber meinen Kindern eine Rolle, klar, und ich darf eigentlich gar nicht authentisch sein. Ich arbeite mit einer zu dem neuen Buch, das ich gerade schreibe über Kindererziehung, arbeite ich mit einer Schulpsychologin zusammen und sie sagt, naja, was wir gerade am Ende der Pandemie oder Zeiten der Pandemie erlebt haben, ist eine unendliche Last an Arbeit, die im Wesentlichen dadurch erzeugt wurde, dass viele Eltern in diesem Dichtestress der Pandemie plötzlich authentischer waren und nicht mehr gezügelt waren durch zivilisatorische Aspekte wie soll ich sagen, Diplomatie, Takt, Höflichkeit und so weiter. Da brachen die Dämme und das ist natürlich für die Kinder ganz, ganz furchtbar gewesen zum Teil.
Und ich glaube, die Folgen werden wir erst in ein paar Jahren sehen, weil es ist wie immer, die richtig negativen Konsequenzen sind nicht immer kurzfristiger Natur, sondern mittelfristiger bis langfristiger.
Genau, und da würde ich dann auch in dem Zusammenhang würde ich dann auch den Begriff der Nachhaltigkeit akzeptieren.
Dazu kommen wir vielleicht noch. Aber was ich bei Ihnen auch so selbsterklärend fand, ist Ihre Botschaft, dass das einzig legitime Ziel von Führung ist die Selbstführung. Ja. Nur das, was ich immer wieder höre, das wird missverstanden. Da interpretieren viele, dass die sagen, aha, die Führung muss sich selbst führen können, anstelle die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Leute auch ohne Führung sich selbst führen können. Und dass diese Spannungsbogen verpassen viele. Das merke ich bei Kommentaren. Okay, ich muss zuerst mit mir selbst anfangen, mich führen, bevor ich die anderen führe. Und das ist nicht die Botschaft.
Okay. Das ist mir neu, aber es ist interessant. Vielen Dank für den Hinweis. Da muss ich da auch mal hinschauen. gemeint ist, der gesunde Menschenverstand sagt uns doch so auch, eigentlich sollten wir doch ohne Führung auskommen. Ja, das sollte doch irgendwie funktionieren. Und ich bin ursprünglich mal darauf gestoßen, in einer Situation, da gab es ein Unternehmen, das hieß VP Schickedanz, das heißt heute Kimberly Clark, und das war in Nürnberg-Erlangen. Da gab es so eine REFA-Untersuchung, also Produktivitätsuntersuchung. Es gab 3 Schichten. Und eine Schicht von den 3 war unendlich viel produktiver als die anderen. Überraschung, die Nachtschicht. Warum die Nachtschicht? Naja, der Betriebsleiter schlief. Und wenn die stellten also so Windeln her und so etwas, wenn da nachts dann irgendwie ein Kleber fehlte, setzten sich die Leute in ihre Privat-PKWs, fuhren zum nächsten Werk, holten den Kleber und schütteten den in die Maschinen rein. Tagsüber, wo die Führung da ist, hat man Zettel geschrieben, damals noch. Ja, heute wird man eine E-Mail schreiben. Also eine gute Führungskraft sieht man daran, wie der Laden läuft, wenn sie nicht da ist, wenn sie weg ist. Und deshalb sollten wir hier eine doch sehr, zumindest eine zurückhaltende Führung priorisieren, wenn wir davon überzeugt sind, dass die Menschen im Grunde sowohl wollen wie auch fähig sind. Und das kann man auch ein bisschen üben, indem man sich angemessen und überlegt zurückzieht. Und das ist eigentlich das Leitbild, was ich mit Selbstführung meine. Das einzig legitime Ziel von Führung ist die Selbstführung der Mitarbeiter.
Ja, und nicht nur Selbstoptimierer, sondern Fremdoptimierer zu sein. Da bringen Sie sehr, sehr gut auf den Punkt. Ja. Und das erfordert natürlich auch eine gewisse Reflexion, das, was man tut.
Ja, was, sich zwar ernst zu nehmen, aber nicht wichtig.
Ja, vielleicht nur noch eine Perspektive, die ich jetzt immer wieder höre, dass aktuell eine der größten Herausforderungen der Führung eine Isolationsblase ist, in der man steckt.
Ja, das ist Isolationsblase.
Genau, man bekommt einfach keine richtige Reflexion der Realität, weil die Leute der Führung eigentlich nur das erzählen, was sie hören möchte. Und in vielen Unternehmen ist es ein richtiges Problem, weil die Rückkopplung nicht richtig funktioniert. Man sagt ja bei Putin, ja, dass er durch seine Art der Führung alle fähige Leute um sich herum in gewisser Art und Weise verdrängt hat und nur Ja-Sage hat, ja, nicht unbedingt Nein-Sage. Und das ist zurzeit ein richtiges Thema.
Ja, also gut, was Putin angeht, was immer da passieren wird, das wird er niemals langfristig überleben, weil noch nie eine Diktatur die Tatsache überlebt hat, dass man den Widerspruch ausgeschaltet hat. Das funktioniert einfach nicht, ja, sondern man braucht den Widerspruch, um überhaupt mittel- und langfristig überlebensfähig zu sein. Nur dieses Thema ist natürlich uralt. Das Thema ist uralt, dass beispielsweise man ein Klima gestaltet, in dem beispielsweise nicht gesagt wird, sondern gefragt wird. Ich hoffe, das kriegen wir ein bisschen rüber, weil in dem Augenblick, wo ich frage, fange ich ja schon an, unterstelle ich ja beispielsweise, dass der andere nicht freiwillig sagt. Und durch die Frage deformiere ich ja schon die möglichen Antworten. Und Fragen kommen immer von oben. Und wenn man zuspitzt, kann man sagen, alle Antworten lügen. Und aus dem Grunde ist Führung einfach gut beraten, ein Klima zu schaffen, in dem die Menschen sich ermutigt fühlen, zu sagen, was wichtig ist. Dazu müssen sie wieder strukturelle Voraussetzungen schaffen. Das machen sie nicht bei großer Tribüne. Das machen sie nur im kleinen Kreis. Dann sind Menschen ermutigt, mal was zu sagen. Extrem wichtig ist eine Situation, die ich häufig so darstelle. Beispielsweise, wie reagieren Führungskräfte, wenn sie kritisiert werden? Ja, oder wenn was kritisiert. Ich meine, heute werden ja keine Führungskräfte mehr kritisiert, heute kriegen sie negatives Feedback. Und anschließend werden sie dann fürsorglich belagert, weil man kann die Leute ja nicht allein lassen. Und so weiter. Also das ist ja eine ziemliche Kinderei, die da stattfindet mit dieser ganzen Feedbackerei. Aber zentral ist natürlich, wie kann ich es schaffen als Führungskraft, ein Klima des Sagens, der relativen Offenheit zu erzeugen. Die Amerikaner würden sagen, how to make sure. Und dann würde ich sagen, das vergiss mal. Ja, das kriegst du nicht hin. Aber ein bisschen mehr kriegt man hin. Aber wovon hängt das ab? Man kann das personenzentrisch wieder an der Feigheit oder Nichtfeigheit der Mitarbeiter festmachen. Klüger ist es, systemisch den Spiegel zu drehen und zu sagen, wie reagiere ich denn, wenn etwas Kritisches gesagt wird? Und wenn ich da in die Verteidigung gehe und wenn ich da in den Gegenangriff übergehe, muss ich mich nicht wundern, dass ich anschließend jahrelang Friedhofsruhe habe und dann ein Klima erzeuge, wo ich den Höhenmesser frage, sag mal, wie hoch fliegen wir denn? Und der Höhenmesser antwortet, wie hoch hättest du es denn gern?
Klimaerzeugung, Herr Dr. Spengler, Kultur, wie erschafft man das? Wir haben ja gelernt, dass es über Institutionen geht, über die Regeln, dass die da die Kultur prägen. Aber es gibt ja einige Prinzipien, die Sie auch aus Ihrer Perspektive als günstig fürs Überleben der Unternehmen einschätzen. Ja. Unter anderem von außen nach innen zu denken, nicht von innen nach außen. Mhm. Haben Sie diese Prinzipien, wo Sie sagen, das sind drei Prinzipien, nach denen man stressen kann, ob das System günstig aufgestellt ist?
Also allgemein glaube ich, das nicht sagen zu können. Ich glaube, dass, also eins haben Sie ja schon mal genannt, ich glaube, dass der doch verbreitete Unternehmensautismus, dass ein Unternehmen sich massiv mit sich selbst beschäftigt und mit einer innen definierten Wirklichkeit, dass das langfristig nicht funktioniert. Also die alte Idee, was können wir, was haben wir, ist eine nette Idee, aber in Wirklichkeit müssen wir doch denken, was brauchen Menschen außerhalb des Unternehmens? Ja, was dann bis hin zu der Frage nach Mittel zum Zweck geht. Also ist ein Unternehmen dafür da, sich als Selbstzweck im Wert zu steigern, oder ist es letztlich dafür da, die Lebensqualität von Menschen außerhalb des Unternehmens, also der Kunden, zu steigern und als Folge dessen profitabel zu sein im Sinne des weiter mitspielen Könnens. Ja? Das spielt eine wesentliche Rolle. Also das spielt ein zentraler Aspekt. Einen zweiten Aspekt mag ich noch sagen, ich glaube, dass in den meisten Unternehmen, je größer, je mehr, wir weniger reparieren sollten und vor allen Dingen nichts hinzufügen sollten, sondern Dinge wegnehmen sollten. Okay. Das heißt, im Management kommt ja immer was hinzu. Gibt es irgendwie ein Gestaltungsproblem, dann kommt was hinzu, wird was hinzugefügt. Warum? Das kann man auch im Geschäftsbericht dann wunderbar sagen, was wir alles getan haben. Man wäre aber viel, viel besser beraten, wenn man sagt, das machen wir nicht mehr. Nehmen wir das Thema Kundenorientierung. Das Unternehmen war ja mal sehr kundenorientiert, sonst wäre es nicht da, wo es jetzt ist.
Ja? Auch nicht in der Größe.
In der Größe, ne? Also muss das ja irgendwie gelaufen sein. So, jetzt hat man den Eindruck, irgendwie hakt es und es geht nicht weiter. Und jetzt macht man was hinzu, mal Lächeloffensiven oder macht irgendwelche Institutionen, die man hinzufügt. Die Frage ist, müssen wir nicht Kundenablenkungsenergien wegnehmen? Also viel von dem wegnehmen, was uns im Grunde nur nach innen schauen lässt und nicht mehr aus dem Fenster schauen lässt. Das ist, je größer ein Unternehmen wird, umso wichtiger, wie mir scheint, bis hin zu der Frage, rein konzeptual, wie viel Prozent unserer Mitarbeiter hatten direkten Kundenkontakt vor 10 Jahren und wie viel haben direkten Kundenkontakt heute? Sie kommen auf zum Teil absurde Werte,
ja? Das ist ja diese wertschöpfende Tätigkeit versus nicht richtig wertschöpfende Tätigkeit.
Genau. Rein verwaltende Tätigkeit und so weiter. Dass wir die auch brauchen, das ist ja klar. Nur in welchem Maße? Und da diese nicht wertschöpfenden, häufig verwaltenden Funktionen so eine Self-Starting Energy entwickeln, also die werden auch aktiv, wenn sie niemand braucht.
Ja, so. Beschäftigt sind sie immer.
Genau, das ist ganz genau. Also ist ja auch zum Teil, ist es ja auch wichtig. Und dann frage, habe ich da jemanden sitzen, der sagt, naja, also ich habe eine dienende Haltung und keine dominierende Haltung.
Herr Dr. Sprenger, wir sind ja häufig in sogenannten Umbruchphasen unterwegs, wenn wir ein Unternehmen in eine Transformationsphase hineinläuft. Sie als Berater oder auch als Manager, wenn Sie in ein Unternehmen reinschauen, wo schauen Sie hin? Was sind so die Punkte, die Ihnen besonders wichtig sind, um einfach ein Gefühl zu gewinnen für die Standortbestimmung zum Beispiel?
Eins haben wir schon genannt, das mir wichtig ist, also wenn ich wirklich reinschaue in ein Unternehmen, dann schaue ich mir in allererster Linie mal das Bezahlungssystem an. Das heißt, welche Botschaften gehen von dem Bezahlungssystem aus? Ist das mehr ich oder ist das mehr wir? Ist das mehr kurzfristig? Ist es mehr langfristig? Ist das mehr, will das steuern, das System, oder will es beteiligen beispielsweise? Ja, das sind also wesentliche Leitunterscheidungen, an denen ich mich orientiere. Das spielt eine ganz große Rolle. Dann schaue ich mir beispielsweise natürlich an, wie arbeitet und in welchem Klima, welches Klima herrscht in dem Leitungsgremium? Ja, also wie hoch ist das Maß an Offenheit? Ja, arbeiten die wirklich zusammen mit Blick auf eine gemeinsame Zukunft oder schaut da jeder nur auf seine individuelle Zukunft? Na, beispielsweise, das spüren Sie sofort, da brauchen Sie kein Psychologe sein, nach 10 Minuten ist das klar. Ja, beispielsweise, erwarten die eine gemeinsame Zukunft oder will da jeder seine? Dann die Frage eben auch, das hängt dann damit zusammen, sind das Selbstoptimierer oder sind sie wirklich committed für das Überleben des Unternehmens als Gesamtwerk? Ja, das ist ein wesentlicher Aspekt, der eine Rolle spielt. Letztlich komme ich auch nicht drum herum, mir die Herkunft des Unternehmens anzugucken, weil es gibt keine Zukunft ohne Herkunft. Der Punkt ist ja sehr häufig, dass wir gucken uns die Tech-Giants an, die sind alle built from the scratch, ne? Die sind alle vor 10, 15 Jahren neu entwickelt worden. Ja. Wir, ich sag mal, in Deutschland, in der Schweiz, in Europa, haben zum Teil Unternehmen, die leben seit 130, 150 Jahren und so weiter. Die müssen sich also wandeln. Und das ist etwas völlig anderes, als sozusagen von neu aufzubauen.
Vom Startup.
Und jetzt scheint mir sehr wichtig zu sein, sich sehr klar zu machen, nichts, was bleiben soll, kommt schnell.
Schön gesagt. Vielleicht noch das, was Sie eingangs erwähnt hatten, Unterschied zwischen Steuerungsanreizsystemen und Beteiligungssystemen. Die haben ja unterschiedlichen Charakter. Das ist die Beteiligung am Erfolg zum Beispiel des Unternehmens, das ist für Sie zielführend.
Ja, also was heißt zielführend? Zielführend ist für mich, dass das Geld die geringstmögliche Rolle spielt im Bewusstsein der Menschen. Also dass die Menschen sachbezogene Entscheidungen fällen und nicht einkommensbezogene Entscheidungen fällen. Das scheint mir der wichtigste Punkt zu sein. Ja. Weil ich glaube, wenn ich das tue, ich komme aus dem Verkauf, mein Verkäufer sitzt vor dem Kunden, dann fragt er sich, was ist jetzt hier wichtig? Ja, was ist für diesen Menschen wichtig? Und es kann sein, dass ich dem momentan gar nichts zu bieten habe, aber das wird langfristig sich besser auszahlen, als wenn ich dem irgendwas draufdrücke, nur beispielsweise um meine Umsatzziele zu erreichen. Wenn ich da klug handle, wird infolgedessen mein Überleben als Unternehmen wahrscheinlicher, als wenn ich kurzfristige Erfolge reinnehme. Und das ist also der Punkt. Geld sollte eine möglichst geringe Rolle spielen. Und jetzt kann ich mir anschauen, wo diese alte Idee, Geld Compensation, ja, Kompensation, ne, von Arbeitsleid hieß es noch ganz früher, so habe ich noch gelernt, ja, man muss Arbeitsleid kompensieren. Wie macht man das? Naja, da ist zum Beispiel der Beteiligungsaspekt sowohl energetisch nicht ganz groß im Vordergrund, erstens, und zweitens, wenn er denn etwas kommuniziert, dann das Gemeinsame und nicht die Selbstoptimierung.
Okay. Arbeitsleid, ich erinnere mich jetzt an Ihre Botschaft aus dem Buch Entscheidung liegt bei dir. Leiden ist einfacher als Handeln.
Handeln, ja, gut. Aber der Satz ist ja ein
Sigmund Freud ist das, oder?
Sigmund Freud, ja. Leiden ist leichter als Handeln, ne? Weil wir kennen das auch als lieber das bekannte Unglück als das unbekannte Glück.
Fast. Das dritte Top-Buch, das bei mir auf der Liste war, ist natürlich Die Magie des Konfliktes. Ich fand das Buch sowohl von der Tiefe als auch von Kontexten so unglaublich vielseitig und nicht nur im beruflichen Kontext sehr, sehr gut einsetzbar. Und Sie hatten jetzt bei der Erörterung der Themen, die Sie in einem Unternehmen anschauen, einen Begriff genannt, gemeinsame Zukunft. Ich glaube, bei jedem Konflikt, das ist die Grundvoraussetzung für einen konstruktiven Konflikt, dass man von einer gemeinsamen Zukunft ausgeht, ansonsten braucht man gar keinen Konflikt.
Korrekt. Ja, das ist genauso, wie Sie sagen. Es ist gewissermaßen das Zeichen vor der Klammer, Wenn ich eine gemeinsame Zukunft mit diesem Menschen erwarte, sieht mein Konfliktverhalten fast auf natürliche Art und Weise so aus, wie es aussieht, und auf eine vernünftige Art und Weise in dem Augenblick, wo ich denn keine gemeinsame Zukunft mit diesem Menschen erwarte, in dem Augenblick verhalte ich mich sehr häufig so, dass ich in 14 Tagen den nächsten Konflikt auf dem Tisch habe.
Genau. Und, aber für Sie sind die Konflikte etwas Konstruktives, ja, weil Konflikte haben einen sehr, sehr schlechten Ruf. Ja, vor allem das, was wir beobachten, ist, ein Harmoniebedürfnis ist jetzt stärker ausgeprägt als noch vor 20 Jahren. Mein Eindruck jetzt aus eigener Beobachtung. Finden Sie das auch?
Da machen Sie natürlich einen Riesenfass auf. Ja. Das heißt, wir haben ja gegenwärtig eine Situation, wo diese Idee der Gesellschaft, dass wir nebeneinander leben und uns in Ruhe lassen, ja, haben wir in Richtung Gemeinschaft entwickelt. Ja, das ist jetzt relativ genau, also man kann schon sagen, diese Entwicklung hat die letzten 100 Jahre gebracht. Also wer sich dafür interessiert, der sollte vielleicht mal von Henry Plessner 1924 lesen, Die Grenzen der Gemeinschaft. Der Text ist nicht einfach zu lesen, weil er ein sehr altes Deutsch schreibt. Aber es geht im Wesentlichen darum, dass er sagt, wir kommen uns mit diesem Gemeinschaftsdenken einfach zu nah. Ja, das heißt, wir halten nicht mehr Distanzen genug. Und deshalb fangen wir an, uns wechselseitig zu bevormunden, zu erziehen und davon zu erklären, dass unsere Welt sich die einzig richtige ist und so weiter. Also wir gehen in diese Richtung. Also insofern stimme ich Ihrer Wahrnehmung zu. Ich erlebe auch, insbesondere mit dieser immensen Moralisierung auch des wirtschaftlichen Handelns, paradoxerweise hat man ja jahrzehntelang davor gewarnt, dass sich die Wirtschaft nicht in die Politik einmischen sollte. Und was machen wir gerade? Wir nutzen und missbrauchen die Wirtschaft für politische Zwecke. Ja, das ist ja mehr, also das muss man immer diskutieren. Kein Mensch diskutiert das überhaupt. Na, ist das nicht eigentlich ein Übergriff der Systemgrenzen? Ja, beispielsweise. Ne?
Aber in dem Kontext ist es ja aktuell extrem schwierig überhaupt zu diskutieren, weil man sofort in ein Lager gesteckt wird. Ja, dass diese Moralisierung hat ja den Nachteil, dass es von oben kommt und man eigene Ideologie als einzig richtige betrachtet. Und alles andere sind dann die Bösen.
Ja klar, beziehungsweise also du bist sozusagen gesellschaftlich nicht mehr zertifikationsfähig, wenn du überhaupt eine andere Meinung haben darfst. Also das ist ja kurios, was da stattfindet. Aber der Konflikt als Konflikt ist natürlich der Motor des Lebens, sowohl privat wie auch geschäftlich, wie auch immer. Der Konflikt heißt ja im Grunde nichts anderes, als hier unterschiedliche Erwartungen aufeinanderprallen und dann wir einfach schauen müssen, dahinter diesen Erwartungen konkretisieren sich ja Bedürfnisse. Die Bedürfnisse kann man zunächst mal ernst nehmen. Und darüber kann man sprechen. Die Frage ist also nicht, haben wir einen Konflikt, weil der Konflikt ist das Normalste überhaupt. Ja, die Harmonie ist eher die Ausnahme. Individualität ist Differenz und Subjektivität ist Dissens. Da kommen wir ja alle gar nicht raus. Entscheidend ist die Frage, wie wir mit dem Konflikt umgehen. Ja, also das ist die entscheidende Frage. Und das, die wesentliche Voraussetzung für den Umgang mit dem Konflikt ist anzuerkennen, der Konflikt ist das ganz Normale. Ich lerne im Konflikt etwas über den anderen kennen, über seine Bedürfnisse. Und manchmal lerne ich mich im Konflikt auch selbst kennen. Ja, also welche Bedürfnisse habe ich denn hier? Ne? So, und dann ein vernünftiger Umgang damit, den kann man lernen. Und der ist in diesem Buch ja nun auch sehr intensiv beschrieben.
Ich meine, Sie sagen ja, Abwesenheit von Konflikten ist gefährlich, weil Einigkeit starr macht.
Ja, Einigkeit macht starr, ja. Da gucken Leute, Sie haben das K vergessen. Ja, sagen, nein, das Doppel-R ist richtig. Einigkeit macht starr. Ne, wir müssen, gerade als Führungskräfte dürfen wir nicht schmusen, sondern wir müssen uns auseinandersetzen und den richtigen Weg. Und das in einer respektvollen Art und Weise zu machen, einer vernünftigen Art und Weise, mit Blick auf eine gemeinsame Zukunft, das kann man leisten. Das ist keine Rocket Science.
Ja, und ich glaube, das, was Vera Birkenbill, glaube ich, gesagt hat, Zweinigkeit ist auch eine schöne Sache. Ja, nicht nur Einigkeit.
Ja.
Und vielleicht zum Thema Selbstverantwortung und Entscheidung, die bei mir liegt. Ich hatte jetzt interessanterweise eine Studie von Sonja Lubomirski, das ist eine kalifornische Glücksforscherin, gelesen. Und die hatte eine interessante These aufgestellt. Nach ihrer Einschätzung ist die Prädisposition für das Glück bei 50% genetisch bedingt ist und nur zu 10% durch äußere Umstände. Das heißt, wir haben 40% in eigene Hand, um am Driver-Sitz zu bleiben. Der Rest ist kaum beeinflussbar. Ist das auch Ihre Einschätzung?
Also absolut, dem stimme ich absolut zu. Nur hatte ich bisher natürlich nicht, also schlicht meine Beobachtung. Wenn man es über den Daumen sagt, würde ich sagen, du bist mit einem sonnigen Gemüt geboren oder bist nicht geboren. Und ich denke, es ist wichtig, sich anzunehmen diesbezüglich und nicht versuchen, als Giraffe ein Känguru zu sein oder so etwas. Ja, sondern wir sind dann eben so. Vielleicht lässt sich das ein oder andere doch langfristig vielleicht ein bisschen verändern. Aber diesbezüglich bin ich skeptisch. Ich glaube, unsere wesentliche Aufgabe ist es, auch diese Selbstoptimierungsfantasien, naja, ich bin mal ein bisschen vorsichtig, zu beschränken und nicht die da zu eskalieren, sondern sich uns im Wesentlichen Frieden mit uns selbst zu machen, was aus meiner Sicht dann auch ein Schritt in die Gelassenheit ist.
Okay, vielleicht zum Abschluss ein paar allgemeine Fragen, die ich immer wieder stelle, weil mich das auch mit Ihrer kristallinen Erfahrung unglaublich interessiert. Was würden Sie einem 20-jährigen Reinhard empfehlen?
Oh, wenn ich besonders versuche, die Intelligenz zu scheinen, dann würde ich sagen, ich empfehle dir gar nichts. Aber es gibt schon einen Aspekt, der mir wichtig ist, von dem ich auch glaube, dass der universaler Natur ist. Und den würde ich so formulieren, alle Befriedigung liegt im Kontrast. Alle Befriedigung liegt im Kontrast heißt, sieh zu, dass du ein möglichst kontrastreiches Leben lebst. Und das bedeutet auch beispielsweise in Anknüpfung an das, was wir eben gesagt haben, konfrontiere dich auch mit entlegenen Meinungen. Sieh zu, dass es nicht immer nur nett ist. Ja? Möglicherweise können wir ja demnächst, wenn es in unseren Wohnungen und Häusern ein bisschen kälter wird, mal überlegen, was wieder Kontrast bedeutet.
Eindeutig, physischer Kontrast sogar. Ja. Und Herr Dr. Sprenger, die letzte Frage. Was ist Sinn des Lebens für Sie?
Ich halte die Frage für unzulässig.
Okay.
Es gibt nicht, für mich jedenfalls, nicht den Sinn des Lebens. Sinn kommt aus dem altgermanischen Sinan, Weg auf zu. Zunächst einmal ist wichtig, dass man nicht Sinn als Angebot im Köcher haben kann. Also die Sinnbewirtschaftungsmaßnahmen, Stichwort Purpose, sind geradezu skurril. Ja, das ist das Unfug. Ich glaube, dass es unsere Aufgabe ist, in jeder Situation, in jedem Augenblick den Dingen, was wir tun, Sinn zu geben. Das heißt ja auch Sinngebung und nicht Sinnnehmung. Und der Sinn des Lebens ist aus meiner Sicht nichts anderes als ein tiefes, tiefes Lachen mit allem Humor, aber auch mit aller Schwärze der Absurdität. Und das, ich finde es einfach toll, dass sich gewisse Fragen schlicht unserem Erkenntnisdrang entziehen. Und das Wort Demut gefällt mir nicht, aber darüber zu lachen, finde ich angemessen.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Dr. Sprenger. Sie haben kontrastreich alles auf den Punkt gebracht und mich auf keinen Fall enttäuscht. Das war mir, wie erwartet, eine Riesenfreude. Ich bedanke mich herzlichst.
Herr Michael, vielen Dank. Ihnen auch.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.